Und erst vor wenigen Wochen wurde ein Teil eines Mozart-Briefes, der eigentlich zu uns gehört, in den USA versteigert für, ich glaube, über 300.000 Euro umgerechnet. Und das war nicht mal ein ganzer Brief, sondern nur ein Blatt.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und nehme Sie dieses Mal mit in die Schatzkammer der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg. Stellen Sie sich vor, es gibt mitten in Salzburg einen Ort, wo Mozarts eigene Handschriften und persönliche Gegenstände aufbewahrt werden. Ein echtes Paradies für jeden Mozart-Liebhaber. Während der Mozartwoche gibt es wieder die seltene Gelegenheit, diesen magischen Ort dank spezieller Führungen zu besuchen. Die hält unter anderem Armin Brinzing, der Leiter der Bibliotheca Mozartiana der Stiftung Mozarteum, der quasi der Schatzmeister der Autografen ist. Für diese Folge habe ich mich mit ihm getroffen und über die geheimen Geschichten hinter den Schätzen gesprochen. Von originalen Mozart-Locken bis hin zu seltenen Autografen. Es ist fast wie eine Schatzsuche in der Welt der klassischen Musik, denn Armin und sein Team sind immer auf der Suche nach neuen Autografen und Reliquien, von denen sie wissen, dass sie irgendwo auf der Welt zu finden sein müssen. Deshalb wollte ich als erstes von Armin wissen, ob er so etwas wie der Chefdetektiv der Stiftung Mozarteum ist.
Chefdetektiv würde ich nicht sagen. Wir haben ein ganzes Team von Detektivinnen und Detektiven, aber so ein bisschen der Schatzmeister schon, weil ich für unsere wertvollsten Schätze, das heißt die Originalhandschriften Mozarts und seiner Familie, zuständig und verantwortlich bin.
Ich glaube, die meisten Menschen denken, wenn sie Autografen, Tresor, Bibliothek hören, denken die immer, da liegen die Noten und vielleicht ein paar noch denken noch an die Briefe, aber es gibt ja noch ganz andere Sachen. Und mir ist so in Erinnerung geblieben, es gab vor ein paar Jahren mal eine Locke von Mozart, die aufgetaucht ist. Also das heißt, ihr sammelt auch so Sachen rund um ihn herum?
Natürlich, alles, was mit Mozart zu tun hat, also auch Schriften über ihn natürlich, auch Dokumente von Menschen, die ihn gekannt haben, die über ihn was gesagt haben, das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Bei dieser Locke war das so, dass die Locke Teil einer kleinen Sammlung war mit Originaldokumenten Mozarts und seines Vaters und seiner Mutter, also eine ganz spannende kleine Sammlung. Und ein Stück dieser Sammlung war eben ein Blatt Papier mit einem wunderschön darauf drapierten Haarbüschel von Mozart mit einer sehr schönen Echtheitsbestätigung. Also das ist dann auch so ein bisschen zwischen einem bibliothekarischen und einem musealen Objekt. Na, es gibt ja noch andere Locken von Mozart, die wir haben, die sind dann teilweise mit Mozart-Porträts zusammen montiert in einem kleinen Rahmen. Also da gibt es alle möglichen Variationen.
Du hast gerade gesagt, mit einem Echtheitszertifikat. Wie weit kann man sowas denn über den Weg trauen? Weil das wird ja schon sehr alt sein.
Genau, das ist wirklich das Spannende, das besonders Spannende an diesem Stück. Und ich sage immer, wenn es echte Haare von Mozart gibt, dann sind es die, weil dieses Zertifikat nämlich von einem dem besten Kenner der Mozart-Überlieferung im 19. Jahrhundert stammt, von einem gewissen Alois Fuchs. Der war gleichzeitig ein Freund von Mozarts jüngstem Sohn, Franz Xaver Wolfgang Mozart. Und dieser Franz Xaver Mozart hat einen Großteil der Originalschriften seines Vaters von der Mutter bekommen, die noch im Familienbesitz waren. Und dieser Herr Fuchs hat als Spezialist für den Mozartsohn dieses Material geordnet und beschriftet und katalogisiert. Und als Dankeschön dafür hat er einige Originale bekommen, also ein paar Mozart-Briefe und eben auch einige solcher Locken. Mhm. Und als Sammler hat er solche Dinge dann teilweise weitergegeben. Ne? Also hat er als Mensch mit relativ wenig Geld eine ganz fantastische Sammlung zusammengesammelt. Er hat also dieses Haarbüschel mit diesem Echtheitszertifikat versehen und dann an einen anderen Sammler weitergegeben. Mhm. Und in dieser Sammlung ist es dann 150 Jahre lang geblieben und kam dann mit diesen anderen Dokumenten zu uns.
Also das heißt, ihr wollt erst mal glauben, dass das stimmt, wenn ihr sowas seht?
Also ich sage auch immer, letztlich ist für mich die ganze Geschichte drumherum spannender, weil das wirklich Leute sind, die mit der Mozart-Familie nachweislich zu tun hatten. Ja, und es gibt keinen Hinweis, dass dieser Herr Fuchs oder die Mozart-Söhne oder die Mozart-Witwe wissentlich irgendwelche Fälschungen unters Volk gebracht haben. Deshalb sage ich, es kann sehr gut sein, aber wir können es eben nicht beweisen. Mhm. Aber es ist eben ein sehr schönes Beispiel für diesen Mozart-Kult, der wirklich bald nach seinem Tod entstanden ist, wo man sich eben für solche Reliquien, wie man damals ja auch schon gesagt hat, besonders interessiert hat.
Also das ist was Gutes, dass Mozart quasi so schnell zum so Kultstatus erreicht hat, weil dann einfach gesammelt und aufgeschrieben worden ist, bevor es lange irgendwo liegt. Kann man es dadurch besser Echtheit zertifizieren?
Ja, also bei solchen Fragen nach der Echtheit von irgendeinem Dokument oder einem Objekt im Allgemeinen ist eine ganz wichtige Frage immer die Provenienz. Also wo kommt das her? Kann man das Ganze irgendwie zurückverfolgen bis zum Ursprung? Und wie gesagt, am Beispiel dieser Haare kann man sehr verlässlich nachweisen, dass die wirklich aus der Mozart-Familie, in diesem Fall von Mozarts Sohn Franz Xaver, stammen.
Mhm. Du hast gesagt, ihr habt mehrere Locken. Kann man da so, also ich habe jetzt natürlich die coolen FBI-Serien im Kopf, aber kann man da auch so forensische Tests machen, DNA oder sowas? Geht sowas?
Es gab vor vielen Jahren mal, da war die DNA-Methodik noch nicht so weit, chemische Untersuchungen an mehreren dieser Haarbüschel. Das hat jetzt aber nicht so wahnsinnig viel ergeben, soweit ich mich daran erinnere. Es wurde zum Teil ziemlich viel Blei zum Beispiel darin festgestellt, was wohl damit zu tun hat, dass man viel bleihaltige Medikamente benutzt hat damals. DNA, da ist das Hauptproblem, dass wir keine authentische, gesicherte DNA von Mozart überhaupt haben. Mhm. Also wir haben nichts, womit wir es vergleichen könnten.
Okay.
Es gab vor vielen Jahren mal einen Versuch, das sogenannte Mozart-Grab hier in Salzburg aufzumachen und die Gebeine dort zu untersuchen. Es wurde damals mit großem Medienecho begleitet. Es wurde aber dann nichts publiziert. Und ich habe vor ein paar Jahren mal einen der Wissenschaftler kontaktiert, der damit zu tun hatte. Und der sagte, ja, wir haben das nicht publiziert, weil die Leute, die in diesem Grab lagen, alle nicht miteinander verwandt waren. Also wir können jetzt gar nicht sagen, ja, wer das eigentlich ist. Und inzwischen weiß man auch, dass dort in diesem Grab, wo der Grabstein steht, auf dem Sebastiansfriedhof, Leopold Mozart gar nicht beerdigt wurde. Der wurde in einer sogenannten Kommune-Gruft an der Wand des Friedhofes beerdigt, wie das damals sehr üblich war. Und von daher haben wir also schon mal vom Vater Mozarts keine DNA.
Mhm. Ist der symbolische Wert auch wichtig, wenn sowas auftaucht?
Die Idee, dass es Mozarts Haare sein könnten, ist natürlich schon was Faszinierendes. Ja. Wie gesagt, man kann es nicht letztlich beweisen, aber einfach mal sich in die Geschichte zurückzuversetzen, welche Leute hatten das, aus welchen Gründen mal in der Hand, warum hat man sich so viel Mühe gegeben, das so schön aufzubewahren. Also es wurde wirklich wunderschön mit einem kleinen Faden und einem Siegel auf einem Blatt Papier befestigt, mit einem ganz blumigen kleinen Zertifikat, ja, da heißt es, es seien echte Haare von dem Haupte des unsterblichen Tondichters und Großmeisters im Reiche der Harmonien, Wolfgang Amadeus Mozart. Na, schöner kann man es kaum sagen.
Oh ja.
Und das ist natürlich immer ein besonderer Aspekt, der uns interessiert bei solchen Geschichten.
Wie kommt ihr eigentlich drauf, dass irgendwas aufgetaucht ist oder zum Verkauf steht? Weil ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ihr hier, keine Ahnung, in der Getreidegasse in ein Antiquariat geht und sagt, oh, gibt's was Neues?
Ja, vor 100 Jahren wäre sowas noch möglich gewesen unter Umständen.
Ja, wirklich?
Also da war jedenfalls noch deutlich mehr so im Handel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt, wenn wir bei dem Beispiel dieser Locke und dieser anderen Teile aus dieser kleinen Sammlung bleiben, das war in Familienbesitz eben schon sehr lange und die Familie hat uns das direkt angeboten. Und das ist natürlich immer die schönste Art und Weise, sowas zu erwerben, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die den Wert dieser Dinge schätzen, aber gleichzeitig auch möchten, dass das Ganze gut verwahrt und öffentlich zugänglich wird. Dass es eben nicht bei einer Auktion irgendwo dann in unbekannten Kanälen verschwindet.
Mhm. Weil ihr das natürlich auch entsprechend vielleicht sogar auch besser aufbewahren könnt, oder? Also ich denke jetzt nur an die Noten und die Kästen unten im Autografenkeller und die Temperatur, die da eine Rolle spielt. Da seid ihr schon die Experten, oder?
Ja, die Stiftung Mozarteum hat sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, da immer die aktuelle bestmögliche Technik und Überwachung der Klimaverhältnisse und so weiter zu gewährleisten. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Dinge möglichst gut verwahren. Aber der andere Aspekt ist eben auch, dass wir sie zugänglich machen. Also der Forschung, auch Besuchern eben im Rahmen dieser Führung im Tresor oder gelegentlich machen wir auch Ausstellungen im Museum oder wir geben auch mal Leihgaben an andere Museen. Und dann eben für ein ganz großes Publikum werden die Dinge digitalisiert und über Bibliotheca Mozartiana digital auch frei online zugänglich gemacht.
Mal ganz umgekehrt gefragt, habt ihr auch Angst, dass Stücke, die ihr jetzt nicht bekommt oder noch nicht bekommen habt, dass die dadurch vielleicht auch ein Stück weit kaputt gehen oder zerstört werden, wenn private Menschen das besitzen?
Also heutzutage hofft man, dass Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld für sowas ausgeben, dann diese Stücke auch entsprechend aufbewahren. Mhm. Also man hörte früher manchmal diese Geschichten von der Oma, die sowas auf dem Nachttisch liegen hatte,
ja, weil sie es so bewundert hat.
Ich denke, sowas wird heute wahrscheinlich nicht mehr vorkommen, aber wer weiß. Ja. Mhm. Wir haben auch einen Brief von Mozart, der mal Johannes Brahms gehört hat. Das fällt mir da immer als Beispiel ein. Und der hat ihn schön gerahmt und hing da offensichtlich jahrzehntelang und dann bei den späteren Besitzern auch noch viele, viele Jahre lang an der Wand und dementsprechend hat er natürlich auch gelitten unter dem Licht. Also sowas wünschen wir uns nicht.
Du hast gesagt, Leute, die sehr, sehr viel Geld haben. Kannst du da Summen nennen, die man jetzt zum Beispiel für eine Locke oder einen Brief oder vielleicht auch ein Gemälde ausgeben muss?
Ja, das ist kein Geheimnis. Also wenn solche Stücke in eine Auktion kommen, dann wird unmittelbar danach von den meisten Auktionshäusern bekannt gegeben, wie viel das Stück gebracht hat. Und erst vor wenigen Wochen wurde das war besonders schmerzlich für uns, ein Teil eines Mozart-Briefes, der eigentlich zu uns gehört, in den USA versteigert für, ich glaube, über 300.000 Euro umgerechnet. Mhm. Und das war nicht mal ein ganzer Brief, sondern nur ein Blatt.
Okay. Ihr könntet aber dann quasi auch sagen, wozu der gehört?
Ja. Also in dem Fall können wir wirklich sagen, das ist wohl einer dieser Fälle, wo dieser Herr Fuchs vom Mozartsohn eben diesen Teil bekommen hat. Manchmal gab es diese Briefe in unterschiedlichen Teilen und da hat er dann gesagt, okay, den Teil gebe ich dir, das ist jetzt vielleicht für dich besonders interessant und den anderen Teil behalte ich. Und diese Briefe kamen dann eben über den Mozartsohn zu uns und solche abgezweigten Teile sind dann öfter mal im Privatbesitz gelandet. Und uns gelingt es immer wieder, solche Stücke zu erwerben. Natürlich versuchen wir das, aber es ist, wie soll man sagen, ja, leider zu viel auf dem Markt, als dass wir das alles kaufen könnten.
Das heißt, wie oft taucht sowas auf?
Also ich würde mal sagen, so durchschnittlich gibt es jedes Jahr einige Stücke, die auf dem Markt auftauchen. Mhm. Wobei man sagen muss, es sind also in der Regel keine großen Manuskripte, also keine ganzen Sinfonien oder sowas. Das ist schon extrem selten. Es sind gelegentlich Briefe oder eben Teile von Briefen, kleinere Skizzen oder Fragmente. Sowas taucht aber immer wieder im Handel auf.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die Wege schauen, wie diese Sachen zu euch kommen. Also der schönste Fall ist, die privaten Sammler kommen und sagen, hier, ihr macht das besser als wir, kümmert euch gut drum. Aber so Auktionshäuser oder so, melden die sich auch bei euch, wenn die was haben? Oder hast du einen Google-Alert, wenn bei Christie's irgendwas gelistet wird?
Ja, also die großen Auktionshäuser melden sich in der Regel bei uns oder schicken uns sowieso ihre Kataloge. Manchmal werden wir auch vorab mal informiert. Es geht natürlich auch immer darum, die Echtheit zu bestätigen, auch von den Seiten der Auktionshäuser. Und da gibt es auch immer wieder Anfragen bei uns. Also wir verfolgen das natürlich möglichst sorgfältig, was da so auf dem Markt passiert.
Mhm. Habt ihr auch sowas wie eine Liste? Weil wir haben jetzt gerade über diese Briefstücke, diese zerteilten Briefe gesprochen. Habt ihr auch eine Liste von Dingen, die ihr quasi noch sucht?
Ja, natürlich. Also wir haben im Bereich der Musikalien, das schönste Beispiel ist der Köchel-Katalog, der ja gerade neu publiziert wurde. Dort ist eben bei allen Quellen vermerkt, wo sie sind oder wo sie mal waren. Da kann man relativ leicht feststellen, was da noch an unbekanntem Ort ist. Dann haben wir auch eine Kollegin, die Anja Morgenstern, die systematisch sich mit den Briefen und den Korrespondenzen der ganzen Familie beschäftigt und auch eine Datenbank zum Beispiel führt, in der alles vermerkt ist, was man an Dokumenten kennt und gegebenenfalls, wo sie sind, aber auch da, wo man nur weiß, dass sie vielleicht irgendwo im Privatbesitz sind.
Mhm. Hast du da vielleicht ein Beispiel oder eine Erfolgsgeschichte, wo ihr wirklich mal etwas, das ihr, also eine Suche, die ihr angestoßen habt, wo ihr dann auch am Ende was gefunden habt oder bekommen habt?
Es ist öfter so, dass wenn zum Beispiel solche Ankäufe oder Schenkungen passieren, dass man schon längere Zeit mit den Besitzern in Kontakt ist. Mhm. Und da ist es durchaus so, da ja, gibt es einen oder anderen Fall, wo es über Jahrzehnte hinweg eigentlich schon Kontakt zu den Besitzern gab und die auch offen waren, die der Forschung zugänglich zu machen und wo dann eben im Lauf der Jahre irgendwann bei denen ja die Überzeugung wächst, ich muss mich jetzt darum kümmern, was passiert mit diesen Sachen und die dann aus dieser Beziehung heraus uns die Sachen anbieten.
Mhm. Habt ihr auch so einen größten Schatz bei euch oder unterteilt ihr da eher in die einzelnen Arten, also das ist der wertvollste Brief oder das ist so die schönste Reliquie, die wir haben?
Also wenn du jetzt nach dem wertvollsten Autograph zum Beispiel fragst, das lässt sich ja durchaus benennen, weil das ein Autograph ist, das die Stiftung schon vor ja, 30 Jahren ungefähr auf einer Auktion erworben hat für damals knapp 1 Million Euro, ja, was heute sehr viel mehr wert wäre. Und also das ist einfach der, ja, der Buchwert sozusagen, den man nachvollziehen kann. Ja.
Wie kommt ihr eigentlich an das Geld für diese ganzen Sachen? Also
sehr gute Frage, ja.
Müssen wir noch mehr ins Konzert gehen und Tickets kaufen?
Da müsst ihr alles sehr, sehr viel ins Konzert gehen. Ja, ich sage auch immer mit meinem normalen Einkaufsbudget, das durchaus für das Übliche reicht. Neue Mozart-Literatur, auch historische Werke, historische Ausgaben. Aber mit dem Geld könnte ich mir so ein Eckchen von einem Mozart-Brief kaufen jedes Jahr. Also das geht natürlich nur, weil wir viele Freunde, Förderinnen haben, die uns dabei unterstützen. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas auf dem Markt auftaucht oder uns was angeboten wird, dann gibt es eben bei uns zum Glück, zum großen Glück, viele Mozart-Freunde, die uns dann dabei unterstützen, dieses Geld zusammenzukriegen.
Mhm. Ah, und im Zuge dessen dann natürlich auch die, die dann direkt zu euch kommen und euch was anbieten, weil sie irgendwas erworben haben, oder?
Das ist auch möglich, ja, genau. Genau. Mhm. Oder dass Leute sagen, ja, ich habe eine kleine Sammlung und da bekommt ihr das und das geschenkt und das andere verkaufe ich euch zum Marktwert oder so. Das ist dann immer eben eine Abschätzungssache, eine Verhandlungssache.
Und wenn du einen Wunschzettel schreiben dürftest, so wie ans Christkind, was noch heimkommen soll quasi oder was noch gefunden werden soll an Schätzen, hast du da was im Kopf?
Boah, man soll ja nicht unbescheiden sein. Es gibt natürlich noch einige ganz besondere Stücke, die im Privatbesitz sind. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Die kleine Nachtmusik zum Beispiel, ja, ist noch im Privatbesitz und es wird sehr spannend zu sehen, ob die irgendwann mal auf dem Markt auftaucht oder ob wir vielleicht ja andere Möglichkeit bekommen, so ein Stück zu erwerben. Aber die Preise für solche Stücke sind natürlich unglaublich. Ja, aber das sind natürlich Stücke, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir könnten die kleine Nachtmusik präsentieren, wäre das natürlich was ganz, ganz Besonderes.
Weißt du, wer die hat?
Nein. Also ich habe so ungefähr, wissen wir, wo sie liegt, aber wer der Besitzer ist, weiß ich nicht. Nein.
Okay, dann falls er zuhört, bitte melden. Wir brauchen ja, bitte die.
Na, sind Sie jetzt auch neugierig geworden, die Mozart-Stücke, von denen Armin Brinzing gesprochen hat, live zu sehen? Während der Mozartwoche 2025 gibt es wieder die Gelegenheit, an ausgewählten Führungen durch den Autographenkeller teilzunehmen. Schnell sein lohnt sich, denn die kostenlosen Zählkarten auf mozarteum.at sind erfahrungsgemäß schnell weg. Falls Sie unseren Podcast nach der Mozartwoche hören, auch übers Jahr verteilt, gibt es ab und zu die Gelegenheit einer Führung. Einfach immer wieder mal online bei der Stiftung vorbeischauen. Und wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Ihre Rezensionen. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.